So, ich denke, jetzt kann ich anfangen. Diesmal habe ich die Technik komplett mit. Allerdings, was ich noch nicht geschafft habe, ist die letzte Vorlesung nachzusprechen. Aber das schaffe ich irgendwann im Laufe dieser Woche. Und dann kommt das auch wieder in Gang, dass das auf meine Website gestellt wird. Und die PPTs, also die PowerPoint-Präsentationen, werde ich dann auch wieder auf Blackboard stellen. Außerdem. Gut, letztes Mal hatte ich damit geschlossen, die Bilanz einer Bifurkation als Übergang zu ziehen, also eine Spaltung der Entwicklungsrichtungen in der, ja? Das ist gar nicht so einfach. Deswegen eben meine Frage. So. Das muss jetzt größer werden. Also viel größer kriege ich es nicht. Also letztes Mal hatte ich versucht, eine, jetzt nochmal rückblickend als vorläufig eingestufte Bilanz einer Bifurkation im Übergang oder als Übergang zu ziehen. Dem liegt die These zugrunde, dass in der antiken Philosophie die Entwicklung zunächst einmal in eine Richtung gegangen ist, die im Gegensatz zu dem stand, was sich in der Nachfolge von Platon und Aristoteles vollzogen hat, was man mit den Stichworten Akademisierung, entschuldigen Sie das Wortspiel, das darin steckt, das ist natürlich Platons Akademie, die hat aber das Modell der Akademisierung tatsächlich entwickelt, und dass eher der Peripatos des Aristoteles die Vereinzelwissenschaftlichung, also wirklich den Übergang in spezielle, fachlich organisierte Forschungen auf bestimmten sachlichen, gegenständlichen Feldern. Und demgegenüber stand, haben wir Anti-Sokrates kennengelernt, wenn wir das auch vielleicht hätten ausführlicher diskutieren können, die Rhetorik mit der Erweiterung und Systematisierung und Didaktisierung der protagoreischen Eubulia zur isokratischen Redekunst. Man kann sagen, dass im Anschluss an diese Bifurkation der Philosophia als besonderer Tätigkeit drei Wege offen gestanden haben. Es gab den Weg, den ich hier kennzeichne als die Auflösung in der Öffentlichkeit, also die Tradition des Isokrates, die dann bis ins 18. Jahrhundert hinein öffentliches Reden und Auftreten und damit auch öffentliches Denken geprägt hat. Der Rückzug in eine existenzielle Praxis in der Gemeinde, klassisch vollzogen von Epikur und seinen Schülern dann, und die Beschränkung auf die akademische Gemeinschaft, wie wir sie schrittweise in der platonischen Akademie verwirklicht gesehen haben. Die sogenannten Schulgründer, ich komme noch drauf, warum die so genannt sind, stellen hier einen neuen Schritt in der Entwicklung dar. Was sie in der Tat leisten, ist eine neue Verselbstständigung und Selbstreflexion der bisher entwickelten Gestalten des Philosophierens. Die Operationen, Thesen aufzustellen und die eigenen und die Thesen anderer und vor allen Dingen auch die Überzeugung des Common Sense zu hinterfragen, werden in Grundfiguren von Philosophiemodellen ausgearbeitet. Allerdings ist diese Rede von den Schulgründern, die Sie in allen Handbüchern finden, selbst ein philosophiehistorisches Konstrukt aus der Retrospektive. Später gab es diese Schulen. Im Fall der Skepsis kann man nicht mal von einer Schule reden, aber immerhin gab es eine immer wieder auftretende Strömung, die man als pyrrhonische Skepsis tatsächlich identifizieren kann inhaltlich. Aber das ist nicht das, was die sogenannten Schulgründer getan haben, sondern die haben neue Gestalten des Philosophierens praktisch und im Denken ausgearbeitet und, man kann sagen, verkörpert. Und man kann natürlich jetzt die Frage untersuchen, was waren überhaupt die philosophischen Projekte dieser Übergangsperiode? Und man kann nicht einfach unterstellen, dass diese Projekte waren, die dann später entstandenen Schulen zu gründen. Aber was waren sie dann? Dem will ich jetzt nachgehen und ich will das nicht vorab versuchen zu beantworten. Wichtig ist, dass im Gegensatz zu der, ich glaube, in den 90er Jahren verbreiteten These von der ursprünglichen Schriftlichkeit der Philosophie, die sich auf eine Überlegung Platons stützt, man hier überall geradezu prägnant die ursprüngliche Mündlichkeit der antiken Philosophie vorgeführt bekommt. In der Gestalt, dass es zumeist eine Figur des Gründers gibt und dann die Figur desjenigen, der das aufgezeichnet hat und damit die Voraussetzungen für die Schulgründung geschaffen hat. Und in allen drei Fällen, die wir zu untersuchen haben werden, kommt eben die Schulgründung erst in der zweiten Generation zustande. Die eigentlichen Archegeten, wie die Griechen das genannt haben, die vorangegangen sind, die Pioniere, waren noch nicht eigentlich die Schulgründer, auch wenn sie manchmal dem sehr nahe gekommen sind. Was wir hier jetzt zu klären haben vorab oder was wir zu artikulieren haben, ist das durchgängige nachsokratische Primat der praktischen Philosophie. Wobei das nicht bedeutet, dass wir jetzt doch noch den Sokrates als sozusagen Scheidepunkt der griechischen Philosophieentwicklung akzeptieren. Für Isokrates war das nicht. Für die Demokriter war das auch nicht. Für die Kyniker war es in der Tat. Das ist eine durchmischte Geschichte. Und diese Pluralität des Philosophierens ist in dieser Übergangsphase eben noch nicht verloren gegangen. Aber klar, in dieser Periode, in der Periode nach der großen Krise der attischen Polis und vor der Übernahme der griechischen Welt durch die hellenistischen Reiche, in dieser Übergangsperiode, ich rede von so ungefähr 50 Jahren, also immerhin einem halben Jahrhundert, waren sich eigentlich alle Philosophierenden darüber einig, dass es in erster Linie darum geht, wie richtig und glücklich zu leben ist, also um die zeitgenössische Terminologie aufzugreifen, um Ethik. Es war aber auch klar und bei manchen auch deutlich artikuliert, etwa bei Aristoteles findet sich das sehr deutlich formuliert, dass die reale, entscheidende Position darüber, was die Voraussetzungen glücklichen Lebens sind, nicht allein in der individuellen Praxis und der sie leitenden Ethik lag, sondern in der politischen Praxis, also in der Praxis der Politen im politischen Gemeinwesen. Und dieses Verhältnis verändert sich im Übergang zu den hellenistischen Reichen, was ich hier jetzt einfach als Hellenismus bezeichnet habe. Und da kann man natürlich eine Reihe von Beobachtungen dran knüpfen. Erstens, ab wann und wann überhaupt war das Gemeinwesen verloren? Ich spiele ja an auf einen Titel von Christian Meyer über die ciceronische Krise der Römischen Republik, der es ja betitelt hat, Res Publica Amissa, die verlorene Res Publica. Und in diesem Sinne ist es ein Problem dieser Übergangszeit. Die Polis hatte ihre Krise nicht lösen können. Die attische Polis war in ihrem Projekt, so etwas wie ein Reich zu werden, gescheitert. Und ich denke auch notwendigerweise, das war nicht bloß Kontingent. Und damit war die Polis in dem, was sie konstituierte als letztlich autarkes Gemeinwesen, das sekundär Außenhandel betrieb, nicht mehr zu halten. Wobei schon, das ist bei Platon deutlich, aber auch bei Aristoteles, schon dieses Selbstverständnis war illusionär. Attika und der attische Seebund, also die Polis der Athener, hätten ohne den Fernhandel und die Produktion für den Fernhandel gar nicht existieren können. Die wunderschönen attischen Vasen sind für den weltweiten, also den damals globalen Export produziert worden und wären anders gar nicht möglich gewesen. Also auch das, was wir sozusagen als Höhepunkt oder Sternstunde der Kunstgeschichte heute sehen, dass attische Vasenmaler als erste ihre Produkte signierten, sodass wir die Namen von einigen haben, ist Bestandteil bereits dieses Prozesses der Entfaltung von Geldwirtschaft und Handel in Athen. Und von da aus war diese Illusion, man könnte nochmal sozusagen das Haus, wie Aristoteles das versucht hat in seiner Oikonomia oder Xenophon, autark machen und jedenfalls die Polis zu einem Ort autarken demokratischen Lebens machen, diese Illusion hatte schon ihre materiellen historischen Grundlagen verloren. Das heißt, die Frage, wie eine politische Verfasstheit dieses von den griechischen Poleis geschaffenen und vernetzten internationalen oder interpolitischen, müsste man ja eigentlich sagen, Raums, wie das zu lösen war, die Frage stand real und der attische Seebund und Athen hatten es nicht lösen können. Es gibt, darauf kommen wir noch zurück, dann verschiedene andere Bünde und andere Versuche, das Problem zu lösen. Isokrates interessanterweise, der ja immer so als Flachkopf abgetan wird in der Philosophie-Geschichtsschreibung, hat das Problem ausdrücklich diskutiert, da Vorschläge gemacht. Und als der letzte Versuch gescheitert war, sich dem Philipp von Makedonien angedient. Das war nämlich die Alternative. Wenn es nicht gelingen würde, diese transpolitische Dimension zu organisieren und zu verfassen, dann war die einzige mögliche Lösung, dass eben Reiche neuer Art, kann man sagen, das waren nicht die alten orientalischen Reiche, die hellenistischen, sondern in sich nochmal gegliederte Reiche, die auch den Poleis Spielräume ließen und eben in ihrem Inneren freien Handel kannten und damit auch in ihrem Inneren eine gewisse Entwicklung, Weiterentwicklung von Geldwirtschaft, was auch noch für das Römische Reich und die Römische Republik gilt. Diese Krise war in dieser Übergangszeit noch offen. Sie war nicht dadurch gelöst, wie sie dann gelöst worden ist, dass die sozusagen einsichtigen Politen sich den Reichen unterstellten. Was den neuen Typus von Reich produziert hat, also es war auch nicht jetzt die einfache Kapitulation vor dem orientalischen Reichsgedanken, sondern die hellenistischen Reiche sollte man von den orientalischen unterscheiden, so sehr sie dann auch, man kennt das ja alles von Kleopatra, in ihren äußeren Formen die orientalischen Reiche imitiert haben. Fängt ja schon mit Alexander an. Also insofern denke ich, reden wir von einer Zeit, in der noch nicht klar war, dass das Gemeinwesen verloren war. Und wo also die Ethik als Kunst des richtigen Lebens, wie alle diese Philosophen sie im Vordergrund ihrer Aufmerksamkeit hatten, durchaus noch die Dimension der politischen Voraussetzungen und Konsequenzen mit einbezog. Allerdings war klar, dass das einfache aristotelische Verknüpfungsmodell, Aristoteles hat das ja sehr schön formuliert, sowohl in seiner Politik als auch in seiner nikomachischen Ethik, dass man eben als Mensch sich um seinen Haushalt kümmern muss, da muss man vielleicht auch Mensch gleich mit Mann übersetzen, der eben als Haushaltsvorstand sich um seinen Haushalt kümmert, war natürlich auch nicht jedermann, sondern nur diejenigen, die eben Haushaltsvorstände waren, dass man als Polite in seiner Polis verantwortlich mitwirkt an der freien und gleichen Rede aller, als Deliberation aktiv sich beteiligt und dass man dann eben auch noch in dem Maße, wie das nicht die anderen Verhältnisse zersetzt, an dem Handel und der Geldwirtschaft teilnahm. Das waren so die drei großen Bereiche, die der Aristoteles vorschlug, im Leben zu verknüpfen. Daneben war dann noch die Idee, dass man eben auch noch Philosophie betreiben könnte und sich im Philosophieren zum ewigen, göttlichen, wahren Sein erheben. Aber dieses Verknüpfungsmodell setzte die Stabilisierung des Polis-Modells voraus. Und dieses Polis-Modell war eben wirklich in der Krise und wurde, nachdem es nicht gelungen war, eine Bundeslösung zu finden, also eine Gemeinde. Das ist alles gedacht worden und es gibt es aufgeschrieben. Man hat es sogar versucht praktisch, einen Bund auf der Grundlage von Gleichberechtigung der unterschiedlichen Polis, also eine echte Polis-Föderation zu begründen. Nachdem das militärisch gescheitert war, das ist richtig in offener Feldschlacht ausgetragen worden, ob dieses Modell tragfähig ist, blieb nur die Unterwerfung unter den neuen Typus von Reichen, wie die Makedonen intelligent genug waren, sie den Hellenen anzubieten. Die Makedonen haben eben nicht, das ist in der Geschichtsschreibung manchmal verwischt, gewissermaßen eine Neuauflage des persischen Eroberungsprojekts betrieben, sondern sie haben den Polis angeboten, wir mit unserer überlegenen Militärmacht und natürlich Adel und Königtum füllen den Raum der internationalen oder der transpolitischen Regulierung des internationalen Handels und Verkehrs. Und das haben sie auch gemacht. Ich denke, das ist auch der Grund, warum dann Alexanders Welteroberung so, wie soll man sagen, durchging wie das Messer durch die Butter. Also einfach nur zu denken, das wäre sein militärisches Genie gewesen. Ich glaube, das überfordert wirklich die Vorstellungskraft. Er hatte aber was anzubieten, was was er anzubieten hatte, war, ist ja auch in verschiedenen Berichten dann deutlich geworden, tatsächlich die Respektierung der unterschiedlichen Arten von Gemeinwesen, nicht nur der Bollies, in einem vielfältig gegliederten Reich, das eine Dachordnung schuf. Dass das dann gleich wieder auseinandergefallen ist in eine Pluralität von hellenistischen Reichen, hat das nicht geschädigt. Denn das haben die schon hingekriegt, trotz aller Diadochenkriege, dass es eben einen gemeinsamen Effekt der Zivilisierung dieses großen Raumes, der irgendwie vom Indus bis Gibraltar ging, zu erreichen. Es gibt dann eine, wie ich das nennen würde, philosophische Konstellation, die sich schrittweise herausbildet. Ich versuche das auch ein bisschen inhaltlich zu fassen. Es gibt drei Möglichkeiten, denke ich, aus dieser philosophischen Such- und Neubestimmungsbewegung herauszukommen, wie wir sie bei den Sokratikern und bei den unterschiedlichen Philosophen der Übergangszeit, die wir diskutiert haben, mehr oder minder deutlich haben finden können. Erstens die Position der radikalen Skepsis als tatsächliche Entdeckung der Inkonklusivität und Hinterfragbarkeit aller philosophischen Thesen. Keine philosophische These ist in dem Sinne evident, dass sie sich nicht hinterfragen lässt und dass sich nicht auch zeigen lässt, dass ihre Beweisführung nicht abschließbar ist. Hier haben Pyrrhon von Elis und derjenige, der dann sozusagen ihn zur literarischen Figur gemacht hat, Timon von Phleios, eine klassische Position begründet, die in ihrer Einfachheit dann auch wiederholbar war. Keine Schule. Es hat nie eine skeptische Schule gegeben, aber es hat immer wieder sozusagen führende Persönlichkeiten und Theoretiker gegeben, die diese Position bezogen, artikuliert und verteidigt haben. Demgegenüber hat der vermutlich ja Gräco-Phönikier Zenon von Kition eine neue Möglichkeit entdeckt. Man kann die Entscheidung, da will ich dann gleich noch was sagen zum Ausdruck Heiresis, also diese Philosophenschulen wurden dann später als Heiresis bezeichnet, was man so etwa mit Wahl übersetzen kann. Wir haben heute noch ein Wort im Deutschen, das daran erinnert, nämlich die Heresie.
Heresie, ne?
Die Heresie, ja. Die Heresie, also die Wahl einer abweichenden Meinung von der Orthodoxie. Ja, und die Heiresis, aber der stand keine Orthodoxie damals gegenüber, sondern schlicht die Wahl. Aber, das ist der geniale Gedanke des Zenon, der, glaube ich, bis zu Hegel weitergewirkt hat, man kann eine Wahl treffen und dann seine Gedanken auf Grundlage dieser Wahl umfassend und systematisch entfalten, sodass man dann aus dieser Perspektive, von dieser Position her, tatsächlich alles, was Menschen so denken, behaupten, wissen, tatsächlich sich zunutze machen kann als Stützpunkt für die nachträgliche Rechtfertigung dieser Wahl heranziehen. Und das ist in der Tat die eigentliche Geburtsstunde der systematischen Philosophie. Denn Platon hat denke ich, ganz bewusst keine systematische Philosophie betrieben, sondern hat immer wieder in Dialogen bestimmte Problematiken entfaltet und die ein Stück weit und in den späten Dialogen dann ein ziemliches Stück weit bearbeitet und ist dann auch zu grundlegenden Thesen gekommen. Aber er hat niemals sich hingesetzt und den Versuch gemacht, sozusagen das philosophische System der Thesen Platons oder seine Philosophie systematisch aufzuschreiben. Dass das schwer ist zu denken, wird heute noch daran deutlich, dass es eben doch immer wieder Versuche gibt, zu sagen, ja, in den Dialogen findet sich kein System. Ja, denn das lässt sich irgendwie nicht leugnen. Aber insgeheim in der Akademie gab es so etwas wie eine systematische platonische Philosophie. Das kann man natürlich nicht widerlegen, weil von dieser systematischen platonischen Philosophie haben wir allenfalls Spuren aus der Spätantike, aus einer Zeit, wo das systematische Philosophieren sich aber längst durchgesetzt hat. Also dass die spätantiken Platonleser dann gerne bei Platon ein verstecktes und verborgenes System der Philosophie fanden, das ist von da aus völlig nachvollziehbar. Aber dass das die Grundlage sein kann, zu sagen, und zu Platons Zeiten wurde das insgeheim schon so gelehrt, das ist eine ziemlich kühne und eigentlich völlig unhistorische Behauptung, die übersieht, dass eben auch das systematische Philosophieren selber ein Produkt der philosophischen Tätigkeit ist und nicht etwas, was immer schon mit dem Philosophieren zusammen existiert hat. Zenon von Kition hat einiges geschrieben, aber auch in seinem Fall ist die Konsolidierung der Schule und damit auch des Lehrguts im Wesentlichen das Werk des Kleanthes von Assos. Das heißt also, der Stoizismus ist eigentlich erst von Kleanthes begründet worden und nicht schon von Zenon, der eben noch nicht mit dem Anspruch auftritt, eine partikulare Philosophie zu begründen, sondern schlicht mit dem Anspruch, als systematische, umfassende Philosophie sich selbst in gewissem Sinne zu begründen. Als dritter ist hier selbstverständlich Epikur zu nennen, der einen ganz anderen Weg eingeschlagen hat, sich in dieser Krisen- und Übergangssituation philosophisch zu stabilisieren. Ich denke, ein Weg, der nicht primär kognitiv gewesen ist. Es geht zwar auch bei Epikur darum, vor allen Dingen die Bestände demokratischer, wenn man so will, materialistischer Philosophie, die damals noch präsent und nicht verloren gegangen waren, aufzugreifen und fortzuführen. Aber das ist, glaube ich, nicht das, was den Erfolg und auch das historische Überleben der epikureischen Philosophie begründet hat, sondern das war, dass Epikur diese Art von philosophischem Nachdenken, und zwar vom philosophischen Nachdenken im Dialog, um nicht zu sagen im Polylog, tatsächlich mit der Schaffung von Gemeinschaften, von Gleichgesinnten verbunden hat. Auch hier muss man sicherlich unterscheiden zwischen der spontanen Gemeinschaft, die Epikur selber um sich geschart hat, in seinem Garten, also irgendeiner, man kann modernisieren, würde man sagen, Vorortvilla, in dem er diese Gemeinschaft pflegte. Dieses ist dann übertragen worden, denke ich, von Hermarchos aus Mytilene in tatsächlich eine Politik und Praxis der epikureischen Gemeindebildung. Nicht nur am Wohnort des Epikur, sondern überall dort, wo sich bedeutende griechische Siedlungen mit einem relevanten kulturellen und geistigen Leben gefunden haben. Diesen drei Elementen der Konstellation will ich jetzt weiter nachgehen. Als erstes führe ich Ihnen sozusagen den etablierten Blick auf die pyrrhonische Skepsis vor. Vorländer in der Geschichte der Philosophie. Vorländer stellt in den Vordergrund, dass die unerschütterliche Seelenruhe, Ataraxie, von den Skeptikern erreicht wird durch eine spezifische Form des Zweifels. Ein Zweifel, der es nicht zur Verunsicherung führt, zum Schwanken zwischen verschiedenen Antworten, sondern er sagt, durch das An-sich-Halten des Urteils befreit sich der Geist von verwirrenden und beunruhigenden Irrtümern. Das An-sich-Halten des Urteils wird in der Antike mit Epochä wiedergegeben und ist vielleicht besser mit Enthaltung, es wird dem nicht geurteilt, wiederzugeben. Und dann wird referiert, soweit werden wir darauf noch zurückkommen. Und wichtig ist, dass Vorländer betont, und ich denke auch da spricht er etwas an, was wir nicht leichtfertig beiseite schieben sollten, dass die Skeptiker, weil sie diesen Anspruch der Philosophie, eigene Wahrheiten zu produzieren, so radikal in Frage stellten, deswegen auch gleich die Wissenschaft über Bord geworfen hätten. Sextus Empiricus, selber ein Vertreter der empirischen, der pyrrhonischen Skepsis, wie der Name Empiricus sagt, ein ganz herausragender Vertreter der antiken empirischen Wissenschaften, beansprucht für die Skeptiker, sie seien viel erfahrener als die anderen Philosophenschulen. Und in der Tat ist den anderen Philosophenschulen eine gewisse Gleichgültigkeit gegenüber der Entwicklung der Wissenschaft zu attestieren. Das gilt für die Epikureer ganz explizit, aber auch die Stoa hat so viel wichtige Wahrheiten selber produziert, dass für das, was in dem durchaus ja noch weiter fortschreitenden Entwicklung der Wissenschaften, ich verweise nur auf Archimedes oder die also hellenistische Entwicklung der Technologie, die ja durchaus bedeutend war und Entdeckungen in der Mechanik und so weiter vorausgesetzt hat, nicht mehr so interessiert. Also bei den Epikureern und bei den Stoikern kommt es tatsächlich zu einem Auseinandertreten von philosophischem Wissen und wissenschaftlichem Wissen mit einem gewissen Desinteresse oder einem dezidierten Desinteresse im Fall der Epikureer für das wissenschaftliche Wissen. Und die Pyrrhoniker, weil sie eben kein philosophisches Wissen in dem Sinne für sich in Anspruch nahmen, denn auch ihre eigene Position war ihrer eigenen Skepsis unterworfen. Sie waren also nicht inkonsequent und sagten, wir wissen, dass wir skeptisch an alles herangehen müssen. Auch das war nur eine Position, unter vielen, die einfach nur beanspruchten, wir denken das und wir dürfen das denken. Das kann uns keiner ausreden. Pyrrhon von Elis. Ascanius von Abdera hat das mal so, seine Tätigkeit des Philosophierens als exemplarische Form menschlichen Lebens so formuliert. Er vertrat den, Zitat, Standpunkt der Unbegreiflichkeit der Dinge und der Zurückhaltung des Urteils. Das Ende des Zitats. Also, zum einen die These, dass wir als Menschen die Dinge nicht begreifen können. Zum anderen die These, dass wir deswegen uns mit jedem Urteil zurückhalten müssen. An dieser Stelle würde ich gerne jetzt die Lebensbeschreibung des Diogenes Laertius, die der relativ ausführlich, fühlig formuliert vorgelegt hat, einschalten und muss dazu jetzt, geht das? Na. So. Umschalten in die Darstellung von Long und Sedley über die hellenistischen Philosophen. Ich muss jetzt allerdings erstmal viele Seiten zurück, weil ich gerade sehe, dass ich da viel zu weit hinten bin. Also ich bin jetzt in der Lage, sehr viel detaillierter auf die Quellen einzugehen, als in den letzten Vorlesungen, wo ich ja doch ziemlich rasch über die Quellen hinweggehen musste. Bei Diogenes von Laertius finden wir eine lange Darstellung. Ich habe ihn jetzt hier nur den englischen Text zu bieten. Der bezieht sich auf die Chroniken des Apollodor und sagt, der Pyrrho war von Beruf Maler und traf den Brüsohn, den Schüler, wissen wir, von Stilpo, und das hätte Alexander aufgeschrieben. Denn später hätte er bei Anaxarchos studiert und hätte ihn überall hin begleitet. Anaxarchos hat auch Alexander auf seinen Indienfeldzügen begleitet, sodass er die Gymnosophisten, also die, wie hier übersetzt, nackten Philosophen in Indien auch kennengelernt hat, und die persischen Magier. Das heißt, Pyrrhon war ein Philosoph, der nicht auf die griechische Praxis des Philosophierens als Anschauungsmaterial beschränkt war. Und es wird dann von Diogenes Laertius berichtet, dass in der Konsequenz dieser Begegnungen, also es ist eine doppelte Begegnung. Einmal begegnet er in der Gestalt des Brüsohn, Schüler des Stilpon, der griechischen Philosophie, die ihn dann sozusagen in ihren Bann zieht. Und als gerade in ihren Bann gezogene Vertreter der griechischen Philosophie begegnet er dem Philosophieren, wie das hier Diogenes sieht, der Gymnosophisten, also der Yogi in Indien, und der persischen Magier, also der Weisen aus dem Morgenland. Und diese besonders edle Weise des Philosophierens. Ne? Es geht darum, Philosophie zu praktizieren. Das ist hier der Grundgedanke, also die Tätigkeit der Philosophen, hätte in einer Form bestanden, die in der Nichterkenntnis, Non-Cognition, und in der Schwebe halten, Suspension, des Urteils bestanden hätte. Denn er würde vertreten, dass nichts ehrenhaft oder niedrig oder gerecht und ungerecht ist und dass ebenfalls in allen Fällen nichts wahrhaft existiert und dass Konvention und Gewohnheit die Grundlage von allem ist, was Menschen tun. Denn jedes Ding ist nicht weniger dieses als jenes. Und wichtig, das sind jetzt keine sozusagen bloßen, wenn Sie so wollen, theoretisch-philosophisch-spekulativ-metaphysischen Überzeugungen, sondern das sind für ihn Prinzipien seiner tatsächlichen Lebensweise. Er hätte nichts vermieden, hätte keine Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, er sei allen begegnet, so wie es eben kam, ob Wagen, Abgründe oder Hunde, da bezieht er sich auf unterschiedliche Anekdoten. Und sich in überhaupt nichts bloß auf seine Wahrnehmungen verlassen. In Isidemos, ein Vertreter einer konkurrierenden, nämlich der akademischen Skepsis, hat er betont, dass Pyrrho, obwohl er Philosophie praktizierte, gemäß den Prinzipien des in der Schwebe haltens des Urteils, er in den Einzelheiten des Alltagslebens keineswegs sorglos oder unsorgfältig gehandelt hätte. Also so wie Sextus Empiricus eben betont, dass diese Art von Skepsis mit der Praktizierung von Wissenschaft kompatibel war, war sie eben auch kompatibel mit einer sorgfältigen Sorge im Alltagsleben. So, jetzt muss ich das mal wieder klein machen und gucken, dass ich wieder auf die andere. So, na. Kleinen Moment bitte. So. Also man kann daraus nochmal, was ich Ihnen vorgelesen habe, herausziehen. Es gab eine Begegnung mit der Philosophie, der griechischen Philosophie über Stilpon und Bryson. Es gab einen, das ist aus anderen Quellen zu entnehmen, Zugang zu Alexander. Es gab Teilnahme an Alexanderzügen nach Indien und es gab den Kontakt zu den Gymnosophisten und zu den Magiern. Also den persischen Weisen. Es gibt nun einige typische Anekdoten. Ich hoffe, das kriege ich etwas eleganter hin. Also die erste Anekdote ist hier sozusagen drin. Als er einmal dabei sozusagen überrascht wurde, wie er zu sich selbst sprach, wurde er danach gefragt, was der Grund dafür war. Und er sagte, er übte, tugendhaft zu sein. Das heißt, und es gibt auch so die Anekdote, dass jemand mit ihm eine Diskussion angefangen hat und dann als er lang und ausführlich antwortete, weggegangen ist, weil ihm das zu viel wurde. Und Pyrrhon hätte unbeeinträchtigt einfach sein Argument weiter vorgetragen. Also dieser Gedanke des Diskurses als letztlich autarker Veranstaltung, als eine Praxis, über die ich selber verfügen kann, ist, glaube ich, das, was hinter diesen beiden Anekdoten steht. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass ich... Sie können das doch lesen, was da steht. Nicht wirklich? Ach so. Das kriege ich nicht größer. Ach doch, das müsste... Kommen Sie doch näher ran. Also es müsste... Dann, das wird jetzt... Das kriege ich nicht. Ich meine, ich kann natürlich noch mal versuchen, ob ich hier ein paar Zentimeter gewinne. Ja, das ist natürlich. Das müsste dann ungefähr die Mitte des Tisches, dann wäre es groß genug. Ja, da kann ich jetzt nichts machen. Die zweite Anekdote ist, als er einmal Angst vor einem Hund hatte, der gegen ihn gehetzt wurde, habe er auf Kritik, wahrscheinlich, dass er doch geflohen sei, geantwortet, dass es eben schwierig sei, sich vollständig der Eigenschaften zu entkleiden, die einen zu einem Menschen machen. Aber man könne auch gegen die Umstände kämpfen. Erstens, indem man entsprechend handelt, und zweitens, indem man, wenn die Handlungen nicht erfolgreich sind, entsprechend nachdenkt. Und dieses Denken ist eben immer wieder die Distanznahme. Wird eine dritte Anekdote als eine Wunde, die er hatte, desinfiziert wurde und er operiert wurde und kauterisiert wurde, also sozusagen durch Verbrennen die Wunde geschlossen wurde, hätte er nicht einmal die Brauen gerunzelt. Also diese Selbstdistanz, die man vielleicht auch nicht allzu spekulativ durchaus auch mit den Yogi in Verbindung bringen kann, ist etwas, was immer wieder an ihm hervorgehoben wird. So viel zu den Anekdoten. Und jetzt komme ich zu Timons Charakterisierung des Philosophieren des Pyrrhon, was schon bei Vorländer in dem Bericht eine zentrale Stellung eingenommen hat. Nach Timon gibt es in dem Philosophieren des Pyrrhon, geht es darum, eine Lebensführung gemäß dem Ziel der Eudaimonia zu erreichen. Im Kern durch eine Art und Weise des Denkens. Die denkerische Haltung der Urteilsenthaltung der Epoche wird als Aufrechterhaltung und Stabilisierung von Handlungs- und Denkfähigkeit, Ataraxia, begriffen. Um das zu tun, stellt sich konsequent Pyrrho und Sotimon drei Fragen. Erstens, welches ist die Beschaffenheit der Dinge? Also, welchen Realitätsbezug hat unsere eigene Praxis? Zweitens, wie haben wir uns folgerecht zu ihnen verhalten? Also, was ist die Adäquatheit und Kohärenz unserer eigenen Praxis? Und drittens, was erlangen wir durch dieses Verhalten? Also der Zweck- und Zielbezug unserer eigenen Praxis. Dabei wählt Pyrrho eben konsequent die Seite der Skepsis. Nicht, wie das sich inzwischen verdinglicht hat im Begriff der Skepsis, die These, dass nichts existiert und wir nichts wissen, sondern Skepsis im ursprünglichen griechischen Sinne als Untersuchung, als Haltung, das ist noch nicht zu Ende untersucht. Und das ist dann die andere Seite der Heiresis. Während Zenon von Kition dann etwas später die Heiresis als Wahl grundlegender Wahrheiten und Thesen und damit als Grundlage einer Dogmatik begreift Pyrrho die Heiresis als etwas, dessen man sich enthalten muss. Es geht eben gerade darum, daran festzuhalten, dass die Untersuchung unabgeschlossen ist und nicht durch eine Wahl abgeschlossen werden kann. Dazu konnte sich Pyrrho auf Parmenides von Elea, Platons und anderer, Sokratiker etwa, Kritik der sinnlichen Gewissheit zurückbeziehen. In unseren Wahrnehmungen, das ist ein vielfältig entfaltetes Thema, sind wir eben nicht gewiss, dass das, was wir wahrnehmen, auch wirklich der Fall ist. Er konnte Überlegungen wie des Demokrit-Schülers Metrodoros von Chios aufgreifen, der ihn etwa formuliert hat in einem Traktat, der dann den Standardtitel der hellenistischen Bibliothekare erhielt, Periphysios über die Natur. Das ist ziemlich sicher, dass diese Autoren diese Art von Titel nicht selber in ihre Abhandlung gesetzt haben, denn die sind völlig einförmig. Also alle wichtigen philosophischen Abhandlungen von Hippias von Elis an heißen eben Periphysios. Das sind sozusagen die Klassifizierungen der alexandrinischen Bibliothekare. Aber das Interessante ist, dass wir eben den Anfang wissen. Niemand unter uns weiß etwas, nicht einmal eben das, ob wir wissen oder nicht wissen. Also diese philosophische These gab es schon vor Pyrrho. Und Dionys Laertius spricht für die philosophische Praxis, die Tätigkeit der Philosophen als Kern eines philosophischen Lebens, eines Bios Philosophicos, davon, dass die Skeptiker als Endziel die Zurückhaltung des Urteils annehmen, der wie ein Schatten die unerschütterliche Gemütsruhe folgt. Wenn ich mich wirklich vom Urteil enthalte, dann gibt es nichts mehr, was mich erschüttern kann, also die Ataraxia ist erreicht. Sextus Empiricus beschreibt das dann rückblickend als Meeresstille der Seele. Und jetzt komme ich zu einzelnen Nachrichten und Fragmenten und werde da dann, das mache ich, habe ich jetzt ungeschickt gemacht. Kann mir jemand gerade ein Plättchen Papier leihen oder habe ich selber eins? Ja, ich habe selber eins. Das muss ich mir gerade aufschreiben. D, F, D, I. 496. So, also theoretisch, spekulativ wird das in einer Reihe von Nachrichten, Fragmente des Pyron haben wir nicht, sondern wir haben Fragmente des Timon zum Ausdruck gebracht. Oh nee, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Entschuldigung. Leider lässt sich dieser Kindle nicht vergrößern. Also da weiß ich jetzt auch nicht. Nächstes Mal brauche ich dann ein Projektionsgerät, was ein größeres Bild projiziert. Jetzt brauche ich aber erstmal den Kindle wieder. Den habe ich aus Versehen zugemacht. Immerhin. Also das war schon die Debatte, die dann im späteren Hellenismus die Philosophie ganz stark beherrscht hat, nach dem Kriterium der Wahrheit. Und man kann sagen, dass die Überlegungen des Pyrrho hier radikaler angelegt sind, weil sie einfach, bevor man noch die Frage nach dem Kriterium der Wahrheit stellt, die Notwendigkeit der Urteilsenthaltung postulieren. Dann braucht man kein Kriterium der Wahrheit mehr. Aristokles hat eine Reihe von Argumenten entfaltet, in denen dann Timons Fragestellungen referiert werden. Erste Überlegung: Es ist äußerst notwendig, unsere eigene Fähigkeit zum Wissen zu untersuchen. Unter den Alten hat es schon Leute gegeben, die die These vertreten haben, dass wir nichts wissen und deswegen müsse man auch nicht die Untersuchung über andere Dinge überhaupt fortsetzen. Und das hätte auch Pyrrho von Elis vertreten. Er selbst hat nichts schriftlich hinterlassen, aber sein Schüler Timon hat gesagt, dass jeder, der glücklich sein will, die folgenden drei Fragen erwägen muss. Erstens, wie sind die Dinge von Natur aus? Zweitens, welche Haltung sollten wir ihnen gegenüber einnehmen? Und drittens, was wird für diejenigen, die diese Haltung haben, das Ergebnis sein? Timon zufolge hat Pyrrho erklärt, dass die Dinge auf gleiche Weise indifferent, unmessbar und unentscheidbar sind. Aus diesem Grunde sind weder unsere Sinneswahrnehmung noch unsere Meinung dazu in der Lage, uns Wahrheiten oder Falschheiten zu vermitteln. Deswegen sollten wir ihnen nicht im Mindesten vertrauen, sondern wir sollten vielmehr meinungslos, ungebunden, nicht engagiert, könnte man das auch fast übersetzen, und nicht schwankend sein, indem wir von jedem einzelnen Ding sagen, dass es nicht mehr ist, als es nicht ist, oder dass es sowohl ist, als auch nicht ist, oder dass es weder ist, noch nicht ist. Eine Art von negativer Dialektik kann man hier, glaube ich, ohne Übertreibung sagen. Das Ergebnis oder die Frucht für diejenigen, welche tatsächlich diese Haltung einnehmen, sagt Timon, wird erstens Sprachlosigkeit und dann Freiheit von Störungen sein. Und Enesidem, Vertreter der akademischen Skepsis, hat dann auch noch gesagt, dass das Lust oder Freude bereitet. Dann G. Timon in der Schrift Pytho interpretiert den Ausdruck nicht mehr, der als Ausspruch Pyrrhus überliefert wird, als bedeutend, nichts bestimmend und das Urteil in der Schwebe lassend. Na, das ist sozusagen die Grundhaltung, die wir damit einigermaßen zuverlässig beschrieben haben. Ups, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Nicht ganz so einfach mit dem Kindle. Timon wird hier zitiert von Sextus Empiricus. Es existiert nichts, was gut oder schlecht von Natur aus ist. Ist das Zitat. Aber diese Dinge werden seitens der Menschen durch Konvention entschieden. Das heißt, eine Radikalisierung der sophistischen These der Konventionalität aller Werturteile. Jetzt muss ich mal gucken, wie komme ich da jetzt hin? Das ist eine Interpretation, die Long und Sedley dazu geben. Pyrrho wird nicht die Auffassung zugeschrieben, dass Wahrnehmung und Meinung, auch wenn sie wahr oder falsch sein könnten, nicht als solche gewusst werden können. Und er hat auch nicht betont, dass ein Kriterium der Wahrheit uns nicht zur Verfügung steht, sondern Pyrrho geht radikaler, tiefer die Sache an. Ich zitiere: Pyrrhos Schluss von der Unbestimmbarkeit der Welt aus ist sehr viel strenger. Er verneint, dass Wahrheit oder Falschheit irgendeiner Sinneswahrnehmung oder Meinung zugeschrieben werden kann. Wir müssen die Unbestimmbarkeit als wirklich in der Natur der Dinge verankert begreifen und auch noch, dass dieser Satz, diese Behauptung anders als jede andere Behauptung über die Welt außerhalb des Ausschlusses von Wahrheit oder Falschheit steht. Und damit vertritt er die eigene Position als eine Position der Waage, die in der Sprachlosigkeit oder im Gleichgewicht ist und nicht nach der einen oder anderen Seite neigt und die dadurch durch dieses Gleichgewicht, Equipoise, die Freiheit von Störungen verwirklicht. So, jetzt muss ich wieder zurück zu den. In praktischer Hinsicht lässt sich aus Long und Sedley dann einiges zusammenstellen über Pyrrhons Modell der Lebensführung. Da muss ich jetzt wieder zurück. Zurück. Anisidemus hat behauptet, Pyrrhus' Skepsis wäre das Ergebnis von gleichgewichtigen und unentscheidbaren Meinungsverschiedenheiten zwischen Philosophen. Und insofern die Antwort auf eine metaphysische These über die Natur der Dinge. Aber Pyrrho, muss ich jetzt weiter, war eben nicht mit einer derartigen metaphysischen Spekulation beschäftigt, sondern, wenn man so will, mit einer Meditation der Lebensweise und nicht damit eine bestimmte These über die Natur der Dinge zu vertreten. Ja. Timon hat dann den Versuch gemacht, dem Pyrrho so etwas wie eine philosophische Vorgeschichte zu verschaffen, in der er vor allem auf Demokrit zurückgreift. Aber man muss, glaube ich, verstehen, dass Pyrrhons Position in ihrer, man könnte fast sagen, existenzialistischen Radikalität tatsächlich nicht einfach eine Fortsetzung von vergangenen Philosophien ist, sondern tatsächlich neu ansetzt. Wobei zwei Interpretationen hier sind nochmal wichtig. Erstens gibt es schon bei Timon und wahrscheinlich auch bei Pyrrho durchaus eine Tendenz, das, was scheint oder so scheint, als praktischen Leitfaden für die Lebensweise zu nehmen. Also es ist nicht so anders als Diogenes von Sinope, der ja eine radikale Distanz zu den Konventionen als Kennzeichen der philosophischen Lebensweise etabliert hat, ist es hier nicht so. Man kann sich an dem, was scheint, orientieren und kommt vollständige Indifferenz dazu, wie die Dinge wirklich sind, ist völlig vereinbar damit, dass man normale Sinneserfahrungen hat und sich in seinem Handeln und Leben daran orientiert. Wo in Bezug auf was das Urteil in der Schwebe gelassen wird, ist eben das Nicht-Offensichtliche, das nicht alltäglich in der Praxis Erfahrene. Und es ist vor dem Hintergrund auch wichtig, dass Pyrrho offenbar kein Interesse daran gehabt hat, seine existenzielle Position argumentativ gegen andere Philosophen zu stellen und zu vertreten. Seine negative These bezogen auf Wahrheit und Erkenntnis, so Pyrrhons Überzeugung, steht für sich und ist letzten Endes in einer überzeugenden, kohärenten Lebensweise begründet. Ganz wichtig, Pyrrho hat keine Schule gegründet. Auch Timon hat keine Schule gegründet, sondern nur Pyrrho als literarische Figur und als vorbildliche Vertreter eines Vorbild eines exemplarischen Lebens Pyrrho propagiert. Das wird nochmal deutlich, finde ich, wenn man sich hier anguckt, ein weiteres Referat des Diogenes Laertius über Timon. Timon habe dort Pyrrho darauf angesprochen, wie und wann er das Entkommen aus der Sklaverei gegenüber den Meinungen und dem leeren Theoretisieren der Sophisten entdeckt habe. Wie hätte er sich befreit von den Fesseln jeglicher Betruges und jeglicher Überredung? Und um das zu tun, hätte er nicht untersucht, welche Winde über Griechenland herrschen, noch woher alle Dinge gekommen sind und in was sie vergehen. Wir sagen, der knüpft nicht an die vorsokratische Naturphilosophie, wie sie sonst unter dem Titel über die Natur Periphysios verhandelt wurde. Und eine ähnliche ähnliche Ansprache findet sich: Mein Herz verlangt danach zu hören, wie auf der Erde du, obwohl ein Mensch, ganz leicht und ruhig handelst und niemals Gedanken fasst und konsistent, also durchweg ungestört ohne auf die wirbelnden Bewegungen und die süße, verführerische Stimme der Weisheit zu lauschen. Du allein zeigst den Weg für die Menschen, wie der Gott, der um die ganze Erde herumfährt, wie er seine Bahn vollzieht und die glänzende Scheibe seiner wohlgerundeten Sphäre zeigt. Also wie der Sonnengott. Noch ein Zitat. Komm, ich werde ein Wort der Wahrheit sprechen, so wie es mir erscheint. Auf der Grundlage eines richtigen Maßstabes, der Natur des Göttlichen, die Natur des Göttlichen und des Guten besteht immer in demjenigen, was das Leben eines Menschen möglichst gleichförmig macht. Dieser Gedanke, der durch Denken letztlich zu erringenden Gleichförmigkeit als Unerschütterlichkeit, wird hier immer wieder herausgearbeitet. Und vielleicht sollte ich noch herausheben, Timon sagt auch, absolut das erste aller schlechten Dinge ist das Begehren. Es kommt also darauf an, in dieser Gleichförmigkeit nichts zu begehren. Nein. Worin die eigentümliche Einzigartigkeit Pyrrhos besteht, ist seine vollständig geschlossene Unerreichbarkeit, Immunität, also Unansteckbarkeit gegenüber jeder Meinung über was auch immer. Consistent immunity to opinion on anything whatever. Diese Haltung des absoluten Gleichgewichts erlaubt es ihm, ganz indifferent zu bleiben gegenüber, Zitat offenbar von Timon, den Passionen, Leidenschaften, Meinungen und der zu nichts führenden Gesetzgebung, welche die von Meinungen besessenen Massen herabdrücken, unabhängig davon, was ihr sozialer Status ist und was sie in ihren Antworten auf ihre unbegründeten Urteile über die Welt hierhin und dorthin verschlägt. Der Kommentar betont dann hier noch, dass das anschließt an die Kyniker, die mit ihrer kritischen, moralischen Kritik der herrschenden Lebensweise argumentieren. Aber ich denke, man muss betonen, dass, wie hier gesagt wird, weder Pyrrho noch Timon die zynische Lehre haben vertreten können, dass es so etwas wie eine natürliche Lebensweise gibt, die durch die Vernunft entdeckt werden kann. Was die Vernunft entdecken lässt für Pyrrhon, ist das Fehlen jeglichen Grundes, um zu sagen, das ist besser, es ist eher dies als jenes. Genau diese Art von Urteil ist nicht möglich und genau damit wird ein unerschütterlicher, gleichförmiger Lebensstil, Lebensweise begründet, dass die gänzlich ohne Begehren auskommt. Noch eine letzte Spezifizierung. Der pyrrhonische Skeptiker kann genauso wie jeder andere uns sagen, wie ihm die Dinge erscheinen und kann sein Leben entsprechend einrichten. Es ist ihm auch möglich, dass er alle diejenigen, die wie er akzeptieren, dass diese Welt nicht bestimmt werden kann, daraus dieselben praktischen Schlüsse zu ziehen, wie er das tut, und den daraus sich ergebenden Geisteszustand in der konventionellen Sprache der Zustimmung zu beschreiben. Also er kann die eigene Position auf dieser Ebene der konventionellen Sprache durchaus empfehlen, ohne damit den Anspruch einer höheren Wahrheit zu vertreten. Das ist wichtig. Nachdem er einmal diesen Zustand des Gleichgewichts erreicht hat, stellt er fest, dass für ihn alles das, was ihm es ermöglicht, diesen Zustand aufrechtzuerhalten, von oberstem Wert ist. Und was einzelne Handlungen angeht, kann er alle Handlungen vollziehen und ergreifen, die ihm als mit einem Nicht-Engagement im Verhältnis zu ihrer Wahrheit oder ihrem Wert vereinbar sind. Er kann alles machen, alles mitmachen, was nicht von ihm verlangt, dass er ihre Wahrheit oder ihren Wert als solche anerkennt. Und damit wird dieses Gleichgewicht, diese spezifische Form der urteilsenthaltenden Unerschütterlichkeit, das einzige Kriterium, das er auf konsistente Weise und beständig anwendet. Ja, das habe ich, glaube ich, jetzt im Wesentlichen. Vielleicht sollte ich mal sagen, diese Haltung wird auch beschrieben als Indifference, Adiaphoria vermutlich, und Impassivity, Apatheia. Genau das macht dieses Gleichgewicht dann inhaltlich aus. Timons Polemiken will ich jetzt nur kurz andeuten, weil wir schon auf das Ende zugehen, haben eigentlich das einzige Ziel, die Unbegründetheit der Geltungsansprüche der übrigen Philosophien zu begründen, wobei man feststellt, dass Timon sich da gut auskennt. Er kennt also offenbar die konkurrierenden, in dem Sinne nicht konkurrierenden, aber ihm entgegenstehenden Philosophien recht gut und hat dann auch, und das ist sicherlich seine Leistung, sein Beitrag, selber Pyrrhon in diese Philosophia eingeordnet als eine Gegenposition. Also dieser Gegensatz Skepsis, dogmatische Position wird bereits von Timon als solche formuliert. Ich will Ihnen dann abschließend noch das dann später entstandene, aber viele dieser Überlegungen prägnant zusammenfassende Agrippa-Trilemma vorstellen, das in gewissem Sinne aufgegriffen und erneuert worden ist von Hans Albert in seinem Münchhausen-Trilemma und so etwas wie eine doktrinäre Zusammenfassung der pyrrhonischen Skepsis leistet. In allen Begründungen, so die These, haben wir es mit einem infiniten Regress, einem dogmatischen Begründungsabbruch oder mit der Zirkularität deduktiver Begründungen zu tun. Und wir haben es andererseits damit zu tun, dass alle nicht-deduktiven Begründungen inkonklusiv sind. Wenn ich sage, das habe ich selbst gesehen, ich selber war Zeuge. Er hat es selbst gesagt, was in der Antike von den Schulgründern öfter gesagt wurde, Autos Epha. Das kann man mir glauben oder auch nicht glauben. Es ist jedenfalls kein abschließender Beweis, wie Sie natürlich aus jedem Kriminalroman wissen, dass ein Indiz eben interpretiert werden muss und nicht als solches eine Wahrheit schon transportiert. Von Agrippa weiß man, dass er 5 Tropen der Skepsis geschrieben hat, irgendwann zwischen 100 vor und 100 nach. Und die hat Sextus Empiricus referiert. Der erste Tropos ist der Dissens. Philosophen liegen stets im Streit über alle möglichen Behauptungen. Es gibt keine Übereinstimmung und keine verlässliche Lehrautorität. Sie erinnern sich vielleicht, dass Kants Einleitung in die Kritik der reinen Vernunft mit diesem Topos beginnt. Zweitens, Regress ad infinitum. Jeder Satz bedarf einer Begründung, die einer Begründung bedarf, ich wiederum einer Begründung bedarf, die aber einer Begründung bedarf, in welcher eine Begründung nötig ist, die aber angezweifelt werden kann, sodass sie einer Begründung bedarf und so weiter und so fort. Dritter Tropos, Relativität. Aufgrund der Möglichkeit, dass sich der Kontext eines Objektes oder der Standpunkt des Betrachters ändert, sind Behauptungen grundsätzlich unsicher. Vierter Tropos, dogmatische Setzung. Der Regress ad infinitum aus Tropos 2 wird irgendwo abgebrochen, indem man einfach von der letzten Begründung behauptet, sie müsse unbezweifelbar wahr sein, auch wenn sie dies nicht ist. Fünfter Tropos, Zirkelschluss. Der Regress ad infinitum aus Tropos 2 wird gebogen, indem irgendwo eine Begründung gegeben wird, die aber der Ausgangssatz ist, der zuerst doch begründet werden sollte. Mit anderen Worten, Philosophie ist notwendigerweise inkonklusiv. Und man kann sagen, das ist bei Pyrrhon und bei Timon oder bei Agrippa keineswegs eine Haltung der Denkfaul, sondern es ist eine Haltung, die gewissermaßen in dieser so gewonnenen Distanz sich sowohl mit dem Wissen der Wissenschaften als auch den Thesen der Philosophen als auch mit den Konventionen des Alltagslebens durchaus kundig und intelligent sich befassen kann. Die Vorstellung vom pyrrhonischen Skeptiker als dem Denkfaulen außerhalb der Welt ist falsch. So einfach kann man Pyrrhon nicht beikommen. Damit komme ich zu der Frage, was war eigentlich der Ertrag dieser pyrrhonischen Skepsis? Es hat jedenfalls über diese publizistische Verwertung des Lebens und der Äußerungen der Exempla des Pyrrhon von Elis hinaus durch Timon keine Schulbindung gegeben. Es gibt auch dennoch, es gibt aber dennoch eine zunächst erkennbare Linie, die so etwa bis Sextus Empiricus geht. Agrippa habe ich aus dieser Linie zitiert, man könnte noch andere zitieren. Immer wieder gibt es an bestimmten Punkten des hellenistischen Bildungsuniversums Persönlichkeiten, die diese Art von Skepsis, die eine existenzielle Skepsis ist und kein bloßes Gedankenspiel, vertreten und auf dieser Grundlage auch andere davon überzeugen. Aber das hat sich nie zu einer Schulbildung verfestigt. Und dann eine, finde ich, spannende Frage. Es ist festzustellen, dass in der Spätantike die pyrrhonische Skepsis verschwunden ist. Die Kollegen wussten davon nichts mehr. Was allerdings nicht verschwunden war, war die akademische Skepsis, mit der wir uns noch befassen werden. Die blieb in Erinnerung. Und ich denke, das hat auch damit zu tun, dass der Horizont der Philosophia sich verschoben hat. In der Spätantike war die Philosophia tatsächlich ein Modus des Produzierens von aufgeschriebenen Argumentationen und Thesen. Also da gilt dann, dass das Philosophieren primär schriftlich ist. Aber das galt eben für die hellenistische Philosophie noch nicht. Und die pyrrhonische Skepsis ist eben in ihrer Stärke kein literarisches Produkt, sondern ein exemplarisches Modell der Lebensweise, das entsprechend als solches gewirkt hat. Und dann ist natürlich die spannende Frage, was die Voraussetzungen für die Wiederentdeckung der pyrrhonischen Skepsis in der späten Renaissance, also noch in der Neuzeit, gewesen ist. Und da kann ich nur spekulativ sagen, diese Einschränkung des Horizonts des Philosophierens, die man ja vielleicht als scholastisch, also Reduktion des Philosophierens auf seine schriftlichen, schulmäßigen Formen begreifen kann, bricht mit der Renaissance wieder auseinander. Und damit wird wieder Raum, sich an Pyrrho von Elis als Vertreter einer existenziell überzeugenden und in gewissem Sinne auch überlegenen Lebensweise auseinanderzusetzen, der sich nicht in einem Korpus von Doktrinen, sondern in einer kognitiv artikulierten, aber dennoch nicht auf diese Artikulation reduzierbaren, wirklichen Lebensweise vollzogen hat. Und damit, glaube ich, bin ich für heute am Ende. Ja, vielen Dank.